geht es um Ostern. Überraschung, klar. Ne? Ist nicht so, nicht so originell, aber es geht auch um Dunkelheit und Licht. Denn an Ostern gab es Dunkelheit. Da gab es die Dunkelheit des Grabs. Und da gab es das größte Licht, das man sich vorstellen kann, das Auferstehungslicht. Die höchste Freude. Ostern ist das Fest der Hoffnung und das Fest der Freude. Und das dürfen wir heute genießen. Aber es geht eben um beides. Es geht um Dunkelheit und Licht. Aus der Dunkelheit des Grabes ins Licht. Und das machen wir heute auch in meiner Predigt. Wir gehen erst in die Dunkelheit. Da müssen wir erst hin. Denn die ist leider ja auch ganz real. Also wir gehen erst in die Dunkelheit, bevor das Licht kommen kann. Wir müssen zuerst auf das Böse schauen. Und das machen wir mal mit einer Geschichte. Die Menschen kauern in einer Höhle, Männer, Frauen und Kinder. Ganz dicht hocken sie zusammen, damit sie nicht frieren. Denn draußen ist es schon ziemlich kalt, vor allem nachts. Ein Feuer können sie nicht anmachen, denn das wäre zu gefährlich, damit würden sie sich nämlich verraten. Dann könnte jeder sehen, wo sie sich verstecken. Denn sie sind geflohen vor ihren Feinden. Wie ein Sturm sind die fremden Soldaten über das Land hergefallen, haben die Häuser zerstört, Menschen getötet. Sie haben sogar die Tiere getötet. Mordgier überall, abscheulich und unvorstellbar, wenn man es nicht selbst erlebt. Ein schreckliches Leid. Und die, die noch fliehen konnten, haben alle stehen und liegen gelassen und sind in die Berge geflüchtet. Vor den Feinden und dem sicheren Tod. Jetzt hocken sie hier in der Höhle hoch am Berg. Von hier oben kann man die Rauchsäulen sehen. Ihr Heimatdorf, da unten, brennt's. Wird es jemals eine Rückkehr geben? Die Kinder weinen, die Frauen auch. Der Schock steht allen ins Gesicht geschrieben. Aber da zitiert ein alter Mann die Bibel. Einen Psalm, ein Klagelied. Psalm 44. Gott, du lässt zu, dass wir fliehen müssen vor unseren Feinden, die uns hassen. Hemmungslos dürfen sie Beute machen. Wie Schlachtvieh lieferst du uns an sie aus. Du zerstreust uns unter fremde Völker. Wir haben uns nicht von dir abgewandt und sind keinen Schritt von deinem Weg gewichen. Du aber hast uns zu Boden geschlagen. Wir müssen in den Trümmern hausen wie Schakale. Auch nicht die kleinste Hoffnung lässt du uns. Hätten wir dich, unseren Gott, vergessen und zu anderen Göttern gebetet, du hättest es sofort gewusst, du kennst doch die Tiefen unseres Herzens. Weil wir zu dir gehören, sind wir täglich in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Wach auf, Herr! Warum schläfst du? Wach endlich auf! Verstoß uns nicht für immer! Warum blickst du nicht mehr auf uns? Warum fragst du nicht danach, wenn man uns quält und unterdrückt? Erniedrigt liegen wir am Boden, kraftlos hingestreckt in den Staub. Greif ein und hilf uns, mach uns frei. Wir berufen uns auf deine Güte. Das zitiert der alte Mann. Alle hören zu. Ja, wo ist Gott? Das fragen sie sich. Warum greift er nicht ein? Dunkelheit liegt über der Welt. Dunkelheit und Tod. Denn die Assyrer sind gekommen über das ganze Land Juda. Ein grausames Volk ohne Erbarmen. Sie wollen erobern, sie wollen plündern und walzen alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Wo ist Hilfe? In Ägypten? König Hiskia hat sein Vertrauen auf den Pharao gesetzt. Aber der lässt Juda im Stich, ist selbst zu schwach. Gegen die Assyrer kommt er nicht an. Kein Mensch kann helfen. Die Familien in der Höhle sind ohne Schutz. Wo ist Gott? Er allein kann auch helfen, aber er hat uns verlassen, denken die Menschen in Juda. Gott hat sein Volk verlassen. Jetzt lebt es in Dunkelheit in Finsternis. Aber es gibt einen Menschen in Juda, der das alles hat kommen sehen, der immer vor den Feinden gewarnt hat und gesagt hat, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Immer wieder hat er das gesagt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Aber wie soll man glauben, wenn alles in Trümmern liegt, das ganze Leben? Ohne Licht, alles ist düster und schwarz. Wie soll man da glauben? Aber jetzt hat dieser Mann in Jerusalem wieder gesprochen. Er hat wieder eine Botschaft von Gott bekommen, sagt er. Verwandte aus Jerusalem haben das den Menschen, die jetzt in der Höhle kauern, erzählt, bevor die Feinde kamen. Und so lautet die Botschaft dieses Mannes. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Für alle, die im Land der Finsternis wohnen, leuchtet ein Licht auf. Herr, du vermehrst sie und schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir wie bei der Ernte und wie beim Verteilen der Kriegsbeute. Wie damals, als du das Volk von den Midianitern befreit hast, zerbrichst du das Joch der Fremdherrschaft, das auf ihnen lastet, und den Stock, mit dem sie zur Zwangsarbeit angetrieben werden. Die Soldatenstiefel, deren dröhnenden Marschtritt sie noch im Ohr haben, und die blutbefleckten Soldatenmäntel werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Das sind seltsame Worte. Sie klingen so fremd angesichts dieses Leids, das überall herrscht, angesichts dieser schrecklichen Feinde. Aber dieser Mann Gottes hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, ein Spross wächst aus dem Baumstumpf Isai, ein neuer Trieb schießt hervor aus seinen Wurzeln. Den Entrechteten verhilft er zum Recht, für die Armen im Land setzt er sich ein. Seine Befehle halten das Land in Zucht, sein Urteilsspruch tötet die Schuldigen. Gerechtigkeit und Treue umgeben ihn wie der Gürtel, der seine Hüften umschließt. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjunges auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Die Kuh wird neben dem Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst ein Häcksel wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Niemand wird Böses tun und Unheil stiften auf dem Zion, Gottes heiligen Berg. Das hat dieser Mann Gottes gesagt, und ein Spross aus dem Baumstumpf Isai, das heißt, dieser Friedensbringer, wird ein Nachkomme Isais und Davids sein. Er wird aus der Dynastie der Könige von Juda kommen. Aber er wird ein perfekter König sein. Nicht so korrupt, machtgierig und feige wie viele andere Könige aus der Familie Davids. Was er schafft, ist unglaublich. Die Menschen in der Höhle können sich das gar nicht vorstellen. Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein. Wo gibt's sowas? Wölfe fressen doch Lämmer. Die fressen Lämmer ganz besonders gern. Und dann, der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange, das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Das ist genauso unglaublich. Die Menschen in der Höhle kennen noch die Geschichte vom kleinen Schlomo. Ein kleines Kind aus dem Dorf, das neugierig seine Nase überall reingesteckt hat. Wie kleine Kinder so sind. Bis an jenen Tag, wo Schlomo ein Loch im Garten hinter seinem Elternhaus entdeckt hat. Er hat seine Hand reingesteckt und eine Schlange hat ihn gebissen. Schlomo wäre an dem Schlangenbiss beinahe gestorben. Tagelang ging es bei ihm um Leben und Tod. Gott sei Dank, er lebt trotzdem immer noch. Aber im Reich des Friedefürsten soll das alles möglich sein. Kleinkind und Schlange als Freunde. Keine Angst mehr, keine Bisse. Frieden und Freude. Das sind schöne Worte, aber kommen sie wirklich von Gott? Fragen sich die Menschen. Dieser Mann in Jerusalem ist davon fest überzeugt. Die Leute sagen, er sei ein Prophet, dessen Worte wahr werden. Möge das doch stimmen. Wie wunderbar wäre das, denken die Leute in der Höhle. Sie kauern sich zusammen und denken an die Worte dieses Mannes. Wie heißt er doch gleich? Eine Frau in der Höhle denkt nach, ach ja, Jesaja. Sie sieht das Reich des Friedefürsten im Kopf vor sich. Und dann wird sie etwas ruhiger, trotz des Leids und trotz der Not. Der Friedefürst, den Jesaja verheißt, hoffentlich kommt er bald. Diese Geschichte von den Menschen in der Höhle, die könnte sich genauso abgespielt haben. Damals um 700 vor Christus, als Jesaja lebte und die Assyrer ins Land Juda einfielen und das Land verwüsteten. Der Friedefürst ist damals noch nicht gekommen. Aber die Assyrer sind wieder abgezogen. Die Leute konnten wieder zurück in ihr Dorf und alles wieder aufbauen. Doch etwas mehr als 100 Jahre später wurde alles wieder zerstört und viele Menschen wurden dann nach Babylonien verschleppt. Wo bleibt der Friedefürst? Das haben sich die Menschen hunderte Jahre lang gefragt. 700 Jahre, eine sehr, sehr lange Zeit. Vor 700 Jahren war bei uns hier tiefstes Mittelalter, da war die Zeit der Ritter. Das ist wirklich lange her. Und genauso lange mussten die Menschen auf den Erlöser warten. Der Friedefürst kam nicht bald, jedenfalls nicht nach unseren menschlichen Begriffen. Und dann, aber nach 700 Jahren, da kam dann Jesus, der Mann der Hoffnung, der Sohn eines Zimmermanns aus Galiläa. Er tat große Wunder, heilte sogar Leprakranke, weckte Tote auf. Und zwar Tote nach 4 Tagen, Lazarus. Nur der Messias konnte das tun. Das glaubten die Juden. Und Jesus, der tat das. Ist er der Messias? Ist er der Sohn Gottes? Fragen sich die Menschen. Der Friedefürst, den Jesaja angekündigt hat. Viele glaubten das damals, aber viele glaubten das auch nicht. Besonders die Pharisäer sagten, das ist ein falscher Prophet, der mit dem Teufel im Bunde ist. Aber wie kann jemand solche großen Wunder tun, wenn er nicht von Gott ist? Die Leute waren hin und her gerissen. Wird Jesus uns vor den Römern retten? Die hatten damals Juda besetzt. Eine brutale Besatzungsmacht, ähnlich wie die Assyrer. Und die Menschen, die sehnten sich nach einem Retter, der die Römer aus dem Land wirft. Ist Jesus das, der Herrscher, der Gerechtigkeit, der das ewige Gottesreich aufbaut, wo der Wolf mit dem Lamm Frieden schließt? Viele Fragen. Und dann kam Golgatha. Dann kam Karfreitag. Jesus wird verhaftet, verspottet und gefoltert. Und er wehrt sich nicht. Wie kann das sein? Er soll doch das Volk von den Römern erlösen, sein Friedensreich errichten. Aber nein, Jesus sagt nichts wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und schließlich verurteilt ihn der römische Gouverneur Pontius Pilatus zum Tode am Kreuz. Und Jesus wird gekreuzigt zwischen 2 Verbrechern auf dem Hügel Golgatha, dem Schädelort außerhalb von Jerusalem. Wie unwürdig, was für ein elendes Ende. Die Menschen spotten noch, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige herab vom Kreuz. Aber nein, Jesus stirbt wie ein ganz gewöhnlicher Verbrecher am Kreuz. Und die Menschen denken, das war nicht Gottes Sohn. Das war nicht unser Messias, der Erlöser, der Friedensbringer, den Jesaja vorausgesagt hat. Und die meisten Juden denken auch heute noch so. Sie sind überzeugt, Jesus war nicht Gottes Sohn. Noch sind sie davon überzeugt. Die Jünger waren nach der Kreuzigung verzweifelt. Wie kann das sein, fragten sie sich, so viel Hoffnung und dann alles verloren. Ihnen ging es wie den Menschen, die 700 Jahre zuvor in der Höhle kauerten. Keine Hoffnung, nur Leid, nur Dunkelheit. Wo ist Gott? Er scheint weit, weit weg zu sein. Die Hoffnung auf Erlösung zerstört. Dunkelheit. Das ist Karfreitag und das ist auch Karsamstag. Jesus liegt im Grab, ein normaler Toter, der verwest, so scheint es. Die Verzweiflung ist groß, auch bei Maria aus Magdala, einer treuen Begleiterin von Jesus und den Jüngern. Jesus hat sie von bösen Geistern befreit, dafür war sie ihm richtig so dankbar. Aber nun ist er fort, liegt in einer Grabkammer in der Erde. Auch Maria ist zutiefst traurig. Und nun geht sie zum Grab. Sie trauert. Da sieht sie, dass das Grab offen ist. Jesu Leichnam ist weg. Wurde er gestohlen? Manche, Maria glaubt das. Eine furchtbare Situation. Ich lese aus dem Johannesevangelium, und wir können das auch alle gemeinsam aufschlagen. Johannesevangelium, Kapitel 20, Abvers 11. Johannes 20, Abvers 11. Auch für unsere Übersetzer. Ich lese. Maria stand noch draußen vor dem Grab und weinte. Dabei beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel. Sie saßen an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und einer am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie sich umdrehte, sah sie Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Er fragte sie, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will hingehen und ihn holen. Maria, sagte Jesus zu ihr, das heißt mein Lehrer. Sie wandte sich zu ihm und sagte, Rabuni, das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater zurückgekehrt. Aber geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zurück zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern und verkündete, ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete ihnen aus, was er ihr aufgetragen hatte. Soweit. Die Bibel ist also super ehrlich, finde ich jedenfalls. Da steht Gott in Menschengestalt vor Maria, das muss man sich mal vorstellen. Gott in Menschengestalt, der auferstandene Jesus ist da und Maria hält ihn für den Gärtner. Und da sieht man übrigens, dass das hier ein ehrlicher Augenzeugenbericht ist von Maria von Magdala selbst. Viele Bibelforscher sagen ja, diese Geschichte sei erfunden. Jesus sei gar nicht auferstanden. Aber wenn der Evangelist Johannes eine Heldengeschichte hätte erzählen wollen, erfinden wollen, eine erfundene Sage, dann hätte er diese Szene ganz anders geschildert. Dann wäre Maria auf die Knie gefallen sofort vor lauter Ehrfurcht, hätte Jesus natürlich sofort erkannt und ihn angebetet. Stattdessen hält sie ihn für den Gärtner. Das passt nicht zu einer Heldensage. Das passt nicht in eine erfundene Geschichte. Und ich habe in meinem ganzen Leben viele Heldensagen gelesen, besonders als Kind. Ich habe die geliebt, aber keine war so wie die. Die hier, diese Geschichte, die ist anders. Das ist definitiv keine Erfindung, die ist ehrlich, das ist ein Augenzeugenbericht. So hat es sich abgespielt. Was Maria erlebt, ist reines Ostern. Als sie zum Grab kommt, da ist sie verzweifelt, sie weint, weil sie glaubt, dass Jesu Leichnam gestohlen worden ist. Doch dann kommt Jesus selbst, sie kann es gar nicht glauben. Und ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Denn wenn plötzlich ein Toter vor mir stehen würde, den ich selber habe sterben sehen, dann würde ich bestimmt meinen Augen nicht trauen. Ich könnte es gar nicht fassen und Maria kann es eben auch nicht fassen. Sie stand ja vorher am Kreuz, sie hat gesehen, wie Jesus starb. Und jetzt ist er auferstanden und spricht liebevoll mit ihr, sagt einfach nur ein Wort, Maria. Und sie erkennt ihn. Das ist so unglaublich schön, aber wahr. Und wenn ich diesen Bericht, es ist ein Bericht, wenn ich diesen Bericht lese, dann habe ich auch das Bild vor Augen, diesen Garten, Maria, Jesus. Ich bin mittendrin, Johannes schildert das wunderbar, ganz bildhaft. Und ein Wunder ist es wirklich, was da passiert ist. Von der Dunkelheit zum Licht, von der Verzweiflung zu einer Freude, die man nicht aussprechen kann. Ein Wechselbad der Gefühle, das Maria hier erlebt. Und so geht es auch wenig später den Emmaus-Jüngern. Ich habe darüber im Winter schon mal gepredigt, deswegen werde ich das jetzt nicht mehr alles wiederholen, aber nur so viel. Zwei Jünger sind am Ostertag unterwegs von Jerusalem nach Emmaus. 12 Kilometer müssen sie gehen, das ist ungefähr so weit wie von Lichtenau nach Paderborn, zu Fuß. Und da kommt der auferstandene Jesus zu ihnen. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Abvers 16. Lukas 24, Abvers 16. Aber sie, die Jünger, erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie: Worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was denn? Fragte Jesus. Das mit Jesus von Nazareth, sagten sie. Er war ein Prophet. In Worten und Taten hat er vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Unsere führenden Priester und die anderen Ratsmitglieder haben ihn zum Tod verurteilt und ihn ans Kreuz nageln lassen. Und wir hatten doch gehofft, er sei der erwartete Retter, der Israel befreien soll. Aber zu alledem ist heute auch schon der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Und dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren heute früh zu seinem Grab gegangen und fanden seinen Leichnam nicht mehr dort. Sie kamen zurück und erzählten, sie hätten Engel gesehen. Die hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen und haben alles so gefunden, wie es die Frauen erzählten, nur ihn selbst sahen sie nicht. Soweit. Die Jünger sind verzweifelt, blicken ganz traurig drein, heißt es hier. Und sie erkennen den auferstandenen Jesus nicht. Genau wie Maria aus Magdala ihn ja erst auch nicht erkannt hat. Sie haben gedacht, Jesus würde Israel von den Römern befreien. Aber das hat er ja nun bekanntlich nicht getan. Und jetzt ist er tot. Und seine Leiche ist weg. Dieselbe Situation wie bei Maria. Sie können nicht glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und es ist wieder ein Augenzeugenbericht. Einer von beiden hieß Kleopas. Hier steht es, ne? Einer von beiden hieß Kleopas. Wenn das wieder eine erfundene Sage wäre, dann würden ja nämlich zwei Namen stehen. Nur ein Name, das heißt ja, dass der Autor wahrscheinlich nicht mehr weiß, wie der zweite Name lautet. Das wissen wir zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er das nicht weiß, sonst hätte er den ja aufgeschrieben. Aber genauso ist es. Und Johannes schreibt einen Augenzeugenbericht auf von jemandem, der den zweiten Namen eben nicht mehr weiß. Oder er selber weiß es nicht mehr. Und das passiert oft bei Zeugenaussagen. Ich bin unter anderem auch Reporter bei Gericht und da höre ich immer mal wieder Zeugenaussagen. Da können sich die Zeugen auch häufig eben nicht mehr an Namen erinnern. Geht einfach nicht. Also das ist hier eine Zeugenaussage, ein ganz glaubwürdiger Zeugenbericht, wie ich ihn bei Gericht immer mal wieder höre. Ein Tatsachenbericht, keine erfundene Heldensage. Jesus erklärt den beiden traurigen Jüngern, warum er leiden und sterben musste. Und am Ende erkennen sie ihn dann, als sie gemeinsam essen. Und da steht dann ab Vers 31, da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Aber im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss? Und sie machten sich sofort auf den Rückweg nach Jerusalem. Wieder aus der Dunkelheit zum Licht. Aus der Verzweiflung zu einer Freude, die man nicht fassen kann. Die Jünger eilen nach Jerusalem, weil das müssen sie den anderen Jüngern erzählen, was sie jetzt erlebt haben. Jesus ist wirklich auferstanden. Und das haben wir uns heute Morgen gegenseitig ja auch teilweise zugesprochen, als wir uns hier gesehen haben. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht, sagt der Prophet Jesaja. Und genauso geht es Maria aus Magdala und den Jüngern. Wie den Menschen, die in der Höhle kauern, auf der Flucht vor den Feinden. Auch Maria und die Jünger sitzen in der Finsternis. Jesus ist tot, die Hoffnung scheint gestorben. Wie kann das Leben besser werden? Was ist der Sinn des Lebens, wenn Jesus weg ist? Aber da kommt Jesus selbst. Und da zeigt sich Maria und den Jüngern. Und alles ist anders. Alles ist hell. Alles ist auf einmal voller Hoffnung. Und das ist Ostern. Ein Fest der Freude und ein Fest der Hoffnung. Aber damals hat Jesus Israel nicht von den Römern befreit. Im Gegenteil, die Römer zerstören 40 Jahre später Jerusalem und den Tempel. Die Christen werden schon vorher von der Obrigkeit, den Pharisäern und Sadduzäern, verfolgt, müssen fliehen. Einige werden auch getötet, wie Stephanus und Jakobus. Und das nach Ostern. Also weltlich gesehen wird es nach Jesu Auferstehung sogar noch schlimmer für die Jünger und Israel. nicht besser. Und seitdem sind 2000 Jahre vergangen, 2000 Jahre mit unendlich vielen Kriegen und unendlich viel Leid. Einen Krieg haben wir ja ganz aktuell gleich vor unserer Haustür. Flüchtlinge aus der Ukraine sind hier unter uns. Und Menschen müssen alles zurücklassen und fliehen. Es geht ums nackte Leben, wie damals, als die Assyrer Juda überfallen haben. Immer dasselbe, seit Tausenden von Jahren. Krieg und Not und Leid, immer dasselbe. Und daran hat die Auferstehung, also Ostern, bisher nichts geändert. Ändern wird sich das erst, wenn Jesus als König zurückkommt und alles neu macht. Und das steht in der Offenbarung, Kapitel 21, ab Vers 1. Offenbarung 21, ab Vers 1. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Kein Tod, keine Traurigkeit, keine Tränen. Aber eben erst in der Zukunft, nicht jetzt. Das haben die Jünger auch erlebt. Verfolgung, Not, Tod, Tränen. Aber trotzdem haben sie aller Welt erzählt, Christus ist auferstanden. Halleluja, kehrt um zu Gott. Und das konnten sie nur, weil Jesus selber bei ihnen war. Jesus verspricht nämlich seinen Jüngern noch vor seiner Kreuzigung, im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 18, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Und weiter ab Vers 26 sagt Jesus, der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Er selbst führt uns. Er gibt uns Kraft, er berät uns. Und auch jetzt, er ist mitten unter uns, er ist bei jedem von uns. Wie er es bei den Jüngern getan hat, trotz aller Verfolgung, trotz allen Leids, er ist da. Und seine Liebe und seine Kraft sind in uns, wenn wir an ihn glauben, an Jesus, den Sohn Gottes, der auferstanden ist. Dann ist er in uns. Und er gibt uns etwas ganz, ganz Entscheidendes, und das steht in Vers 27. Ich lese es nochmal. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Er gibt uns seinen Frieden. Und dieser Friede, der ist unabhängig von dem, was um uns herum passiert oder was uns angetan wird. Sein Frieden ist größer als der Krieg. Sein Frieden ist größer als Not und Trauer. Er sagt nämlich, erschreckt nicht, habt keine Angst. Das heißt, es gibt Situationen, die uns erschrecken könnten. Aber sein Friede ist da, er selber ist da. Von uns aus können wir das nicht. Wir erschrecken. Und der Krieg in der Ukraine ist ja wirklich schrecklich und er ist real. Aber Jesus Frieden, sein Shalom, ist nicht von dieser Welt. Er ist größer und mächtiger als diese Welt. Und wenn Jesu Frieden in uns ist, dann haben wir trotz allen Leids die Kraft, dann haben wir Freude, dann haben wir Hoffnung, die durch das Leid hindurch trägt, uns trägt für immer. Und das ist das Ostergeschenk, das Jesus uns macht. Das sind keine Ostereier. Das ist sein Friede. Durch ihn schenkt uns Gott, der Vater, das Beste, was er hat. Seine Liebe, seinen Frieden. Und dieser Friede trägt durch. selbst wenn es ganz hart auf hart kommt. Er trägt durch bis ins ewige Leben, bis auch wir entweder entrückt werden oder auferstehen wie Jesus. Oft spüre ich das aber nicht. Oft denke ich, wo ist denn Gottes Kraft jetzt? Aber irgendwann dann entdecke ich, ach, die Kraft, irgendwie ist sie da, sie ist da. Dieser Frieden ist wieder neu. Und dann kann ich immer nur staunen. Das sind manchmal kurze Momente, aber sie sind da, sie sind real. Und ich weiß, dass Gott das in mir macht. Das bin ich nicht. Das kann kein Mensch tun. Das macht Gott. Und das kann man auch nur verstehen, wenn man tatsächlich Christ ist, wenn man wirklich zu Jesus gehört und wenn ich glaube, dass er für mich gestorben ist, für meine Schuld, und dass er für mich auferstanden ist, damit ich ewig bei Gott leben kann. Dann erlebe ich diesen Frieden. Das ist nicht von dieser Welt, das ist eben von einer besseren, aus einer größeren Welt, wie ein Gruß Gottes an uns, dass es tatsächlich noch etwas Höheres, Besseres gibt, das auf uns wartet. Jesus ist auferstanden. Er ist der König dieser neuen, göttlichen, besseren Welt. Er ist jetzt schon der König. Sie wird noch kommen, aber sie ist auch schon da. Und Jesus ist der König. Und er schenkt uns schon jetzt seine Freude, seine Liebe, seine Kraft und seinen Frieden. Er schenkt uns seinen Shalom. Er macht uns dieses Angebot. Wer noch nicht zu ihm gehört, diesen Shalom kann jeder Mensch erleben, der zu Jesus kommt und sagt, du bist für mich gestorben, für meine Schuld und du bist der auferstandene Christus. Und er führt uns aus der Dunkelheit zum Licht. Und das Licht feiern wir heute. Das Licht ist immer mächtiger, denn Gott ist immer, immer mächtiger. Amen.